freue mich sehr, dass ich heute Abend zu euch sprechen darf. Wir haben schon Christine Anlicker begrüßt, aber wir müssen unbedingt auch Marcel Mittler begrüßen. Er ist nämlich der Präsident unserer Allianz. Schön, dass du da bist. Und steh doch mal auf, dass... Du hast es von David übernommen, das Präsidium. Auch Gottfried Schill ist hier, er koordiniert diese ganze Woche. Ich finde es hochspannend. In diesem Jahr haben wir diese kleinen Gebete in den Häusern. Könnt ihr euch auch bei Fragen direkt an ihn wenden und viele andere sind da von der Allianz. Auch Vivian Bo ist da, die Pfarrerin von Seen. Ich freue mich, dass wir nur wenige noch Landeskirchen dabei, aber dass wir wenigstens Seen mit dabei haben in der Allianz. Und ja, das ist toll, oder? Genial. Ich war einfach gehorsam, habe dieses Buch genommen, Shalom, das ist ja das Thema für die Allianzwoche, und heute Dienstag aufgeschlagen und da steht Frieden mit meiner Familie. Und dann bin ich so ein bisschen erschrocken und habe gedacht, habe ich etwas zu diesem Thema zu sagen? In unserer Familie geht es oft turbulent zu und her. Wir haben drei Jungs, so voll im Saft, und eine Tochter. Und ich glaube, Shalom ist nicht immer gerade das Stichwort, das den Zustand unserer Familie am besten charakterisiert. Ihr wisst das, Pfarrerskinder und so, Müllers Vieh. Ein kleines Müsterchen hat meine Frau wirklich mal gehört. Ein Streit unter unseren Kindern, hat der eine gesagt, hör mal zu. Wenn du jetzt nicht ruhig bist, dann bete ich, dass Gott den Goliath wieder auferweckt und dann kannst du was erleben. Dann sagt der andere, jetzt sei du still, sonst nagelt dich Jesus an ein Kreuz. Naja, was für ein Gottesbild. Ne? Nein, aber es geht manchmal auch nicht so lustig zu und her. Und ich habe gedacht, was kann ich sagen? Aber ich werde auch von uns erzählen, von Schlüsseln, also die es wirklich gibt, dass wir Frieden haben können. In unseren Familien. Wenn ihr hier im Heft nachlest, könnt ihr dann auch mitnehmen. Es ist manchmal schwieriger, mit den Nächsten Frieden zu haben, oder mit unseren wirklich Nächsten, mit der Familie, als mit den Arbeitskollegen und mit den Nachbarn und Freunden. Das sind ja auch unsere Nächste. Aber dort, wo wir wirklich Zeit miteinander verbringen, ist die Herausforderung manchmal am größten. Gut, wir gehen einfach heute Abend diese beiden Stellen durch, die hier vorgegeben sind für heute. Und dann machen wir noch einen dritten Punkt, nämlich was bedeutet das für die Familie der Allianz? Wir sind heute ja eine Großfamilie aus verschiedenen Gemeinden und wie können wir da auch Frieden haben miteinander? Und dann wollen wir dafür beten, auch am Schluss, dass wir noch Zeit haben zum Gebet. Der erste Vers für heute Abend, 3. Mose 19, Vers 18. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denken wir vielleicht den Vers, den wir alle kennen, klar. Aber habt ihr euch mal überlegt, wo der Vers steht? Wenn ihr schaut, hier vorne an der Folie, seht ihr den Anfang des Kapitels, da sagt Gott dem Mose, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott. Man sagt manchmal, das sei ein Heiligkeitsgesetz, diese Kapitel im dritten Buch Mose. Das sind allerhand Vorschriften darin, wie wir die Feiertage halten sollen, dass wir nicht alles Getreide auf dem Feld abernten sollen. Wir kennen das von der Rut, dass noch genug für die Armen ist. Der Lohn des Tagelöhners soll am selben Tag ausbezahlt werden. Lauter Vorschriften, wie wir ein heiliges Leben führen. Und ihr wisst, Heiligkeit kann auch abgesondert sein bezeichnen. Also ich bin heilig, ich bin getrennt von etwas. Also hier sind Bereiche und jetzt hat mich Gott herausgenommen. Da mein Herz. Aber ich glaube, die Frage ist nicht so sehr, wovon sind wir abgesondert, sondern wozu. Also für wen sind wir eigentlich abgesondert? Und wenn ihr hier schaut im dritten Buch Mose, dann sagt Gott, hey, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Also es geht darum, dass wir für Gott abgesondert sind und dass wir Anteil haben dürfen an seinem Wesen. Habt euch das mal vorgestellt? Also wir dürfen Anteil haben an Gott. Gott sagt, ich bin heilig Und ihr dürft es auch sein. Und wir wissen, es geht natürlich nur durchs Kreuz, es geht nur durch Jesus. Er ist gestorben für alles, was uns trennt von Gott und hat uns diesen Zugang geschaffen zu Gott. Aber durch ihn geht es tatsächlich. Also wir dürfen Anteil haben an seiner Liebe. Also so beginnt eigentlich dieses ganze Gebot: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also wir haben Anteil zuerst an seiner Herrlichkeit, Heiligkeit, und dann geht es auf die Liebe. Also das ist das gleiche Prinzip, wir haben Anteil an seiner Liebe. Ich bin gestern Abend so mit diesen Gedanken ins Bett, habe gedacht, was für ein Privileg, Anteil haben an Gott. Und daraus kommt erst das ganze Liebesgebot, oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann in der Nacht, ich konnte nicht schlafen, ich habe so ein bisschen gebetet und auf einmal, ich kann es euch nicht erklären, ich habe keine Worte, wie ich das beschreiben kann, ich hatte wie so das Gefühl, mein Herz verbindet sich mit diesem Gott, also mit der Substanz von Gott. Das war so, als ob ich, mir kam das Bild von Butter, als ob ich in Butter hinein so gelangt hätte und etwas hätte fassen können. Und ich habe so gedacht, weshalb Butter? Ich meine, wir sagen, es geht rein wie Butter, auch ins Herz oder alles in Butter. Aber in der Bibel, also das Wort für Butter heißt auch Fett. Und wenn ihr mal schaut, im Psalm 133 zum Beispiel, wir haben das heute so diskutiert, da ist dieser hohe Priester und das Fett rinnt über seinen Bart, über sein Kleid, und der Psalm spricht von Einheit, von Liebe. Und dieses ganze, diese Substanz von Gott, wir können sie greifen. Und also nehmt nochmals dieses Bild vom Fett. Wenn zum Beispiel eine Mutter ihr Kind stillt, diese erste Muttermilch, die ist so fetthaltig. Also das ist dieses Fett, das uns wirklich zutiefst drinnen stillt. Das ist diese Liebe und Annahme von Gott. Gott, der uns sagt, ich habe dich erschaffen, ich habe dich gewollt, du bist kostbar. Und ich glaube wirklich, wenn wir von diesem Gedanken ausgehen, wir haben Anteil an dieser Realität von Gott. Und wenn wir dann hören, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also es beginnt ja bei uns, aber es ist eben nicht diese narzisstische Selbstliebe, also dass wir auf uns schauen müssen und auf unsere Work-Life-Balance und uns Sorge tragen müssen, das ist alles nicht schlecht, aber der Fokus ist nicht, ich muss jetzt mich lieben und was tun für mich, sondern ich muss mich eigentlich dieser Liebe von Gott aussetzen und ich darf mich von ihm lieben lassen. Und wenn diese Liebe in mein Herz kommt, dann ist mein Herz voll von dieser Qualität von Liebe, die nur Gott haben kann, und dann kann ich meinen Nächsten erst lieben. Und ich glaube letztlich, das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Wir werden dann schauen mit den Gemeinden, wie ist es da. Aber bei meinen Kindern ist es so, wenn ich mal schaue, weshalb gibt es eigentlich diese Konflikte, dann ist die Quelle des Streites oft dieses Ungesättigtsein der Kinder. Dann sagt der eine, ja, schau mal dein Kuchenstück, das ist ja viel dicker als meins. Und dann beginnt es schon, oder du hattest mehr Redezeit beim Mittagessen. Bei uns wollen immer alle reden und wollen zu Wort kommen. Und wehe, man wird nicht gesehen oder hat nicht genügend Zeit. Oder die Mutter hatte mehr Zeit für dich. Und all das Zeug, das doch oft ist auch die Quelle von Eifersucht, ist oft unser ungestilltes Herz. Und daraus gibt es eben Konflikt und Nichtfrieden. Aber wie kommen wir jetzt dazu, dass im Konflikt eben dieser Friede auch einkehren kann? Wir haben schon gesagt, nur durch Jesus. Ich möchte euch ein kleines Beispiel erzählen von uns. Und zwar zum Stichwort Vergebung. Also wie wird das jetzt ganz konkret, dass diese Liebe kommt? Ein langer Wunsch von uns war mal, nach Israel reisen zu können als Familie. Und das wurde möglich, weil eine bekannte Familie in Israel ihr Haus untervermietet hat und wir dort wohnen konnten. Und anyway, sie waren da am See Genezareth. Und da gibt es eine Stätte, die wird Dalmanuta genannt. Ich habe euch da auch eine Folie dabei. Ihr wisst, in Markus 8 gibt es diese eine Stelle, dass Jesus an einem Ort, Dalmanuta, sich zurückzog, um zu Kräften zu kommen. Und bei diesen Lokaltraditionen, man weiß nie, wo die wirklich waren. Also es sind so alte Überlieferungen, kann sein, kann auch nicht sein. Sinone vero e buon trovato. Also wir wissen es nicht. Aber so sieht es aus. Die nächste Folie ist ein schöner Ort direkt am See. Unser Schleife-Logo haben Sie da noch aufgestellt. Das Kreuz sieht genauso aus, nicht? Nee, wir waren da und es war eigentlich ein Zufall, weil eigentlich darf man da gar nicht hin, ohne Voranmeldung. Und weil da Bauarbeiter waren, die Tür war offen, wir sind einfach hingelaufen, haben es gar nicht gemerkt. Und wir waren ganz allein an diesem See und da beginnt der eine Sohn, beginnt sich zu entschuldigen bei seinen Geschwistern. Und es war wirklich schwierig letztes Jahr über Strecken. Und er sagt, hey, es tut mir leid, ich war gemein, ich habe dich beleidigt. Einfach auf einmal ganz ehrlich und schlicht. Und dann beginnen alle Kinder, beginnen sich zu entschuldigen. Ich meine, wir haben das nicht orchestriert, oder das kann man auch nicht, oder geplant. Und wir auch, und wir haben so wie einen Bund geschlossen und gesagt, wir möchten Frieden in unserer Familie. Das Thema von heute Abend. Und also es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, überhaupt nicht. Es gibt immer noch Konflikte. Und doch etwas hat sich verändert. Also wir merken, die Kinder haben einen neuen Willen, irgendwie sich immer wieder zusammenzuraufen. Und wenn es Streit gibt jetzt, dann ruft manchmal einer, streckt die Hand auf, Dalmanuta! Und dann sagt er, hey, erinnert euch an diesen Friedensbund. Und es ist ein Schlüssel, nicht? Und dann auch ein Schlüssel für uns ganz praktisch ist das Abendmahl. Also wir feiern manchmal Abendmahl. Ich hoffe, eure Gemeindeleiter haben nichts dagegen. Aber in der Bibel heißt es, dass die ersten Christen das Mahl täglich hielten und in ihren Häusern. Also da gab es diese Praxis, dass man auch zu Hause ganz einfach Abendmahl feiern kann, miteinander. Ich glaube, ihr dürft das machen als Familie, als Ehepartner, auch allein. Einfach immer wieder. Ich glaube, das ist auch eine Art und Weise, wie wir diese Liebe von Jesus real machen können im Alltag, diesen Frieden. Und bei uns, besonders wenn es Streit gegeben hat, man kann nicht aus dem gleichen Kelch trinken, ohne sich zu entschuldigen. Das ist ein gutes, praktisches Mittel, um den Frieden zu fördern. Das gilt auch für Ehepaare. Weshalb nicht einfach? Es kann einfach sein. Brot ist sowieso auf dem Tisch. Oder man holt eine Scheibe Brot, nimmt einen Kelch, Abendmahl oder Wein, was gerade zu Hause ist, und man nimmt es. Und wir wissen, es ist ein Geheimnis. Ich habe gerade diese Woche diese Diskussion in Amerika, weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, wo einer gepredigt hat, es ist real da. Wir wissen ja nicht wie, aber es ist ein Geheimnis im Heiligen Geist. Aber wir können hineingreifen in seine Liebe und bekommen Anteil an ihm. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel, wenn wir den Kontext anschauen von diesem Liebesgebot, eben, dass wir Anteil haben an Gott. Wir müssen diese Liebe empfangen. Das ist eigentlich schon der wichtigste Punkt heute Abend. Interessant, dass wir schon dafür gebetet haben. Das Lied, das Markus am Schluss gespielt hat, dass wir Anteil haben an dieser Liebe. Und mit dieser Liebe kommt dann auch der Friede, klar. Noch ein Vers ist uns vorgegeben heute Abend, die nächste Folie. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Hochinteressant, dieser Vers. Ist eigentlich eine Verheißung an uns Männer. Also wenn unsere Gebete erhört werden sollen, dann sollen wir unsere Frauen ehren, also Ehre erweisen und einsichtig mit der Frau leben, also eigentlich verständnisvoll, steht da. Also wir könnten hinschreiben, für Frieden in der Ehe braucht es Ehre und Verständnis. Es ist heute kein Eheabend, ich möchte auch nicht zu arg ins Detail gehen. Ich finde es nur interessant, auch wenn wir das jetzt Petrus, auch wenn wir bei Paulus schauen, der selber als Single gelebt hat, ich finde seine Anweisung zum Miteinander von Mann und Frau, das ist so weise. Er sagt in Epheser 5, die Frauen sollen die Männer ehren und die Männer die Frauen lieben. Ist euch mal aufgefallen? Das sind verschiedene Begriffe. Und was ich so beobachte, ist, dass Männer oft lieblos über ihre Frauen sprechen, Frauen aber manchmal etwas respektlos. Ich war früher im Pfarramt oft mit im Kinderturnen und da war ich der einzige Mann, weil wir mit Jobsharing gearbeitet haben. Und dann manchmal zu hören, also da wurde manchmal so ein bisschen respektlos über die Männer gesprochen, ja, meiner zu Hause. Aber andererseits im Militär, wenn wir nur unter Männern sind, wurde manchmal so lieblos über die Frauen gesprochen, habe ich gedacht, wie weise ist doch Paulus, dass er so genau anspricht und sagt, hey, schaut genau hin, also ihr Männer, achtet darauf, wirklich die Frau zu lieben. Und also in diese Richtung, es geht wirklich um diese Liebe. Und dann andererseits dieser Kreislauf, die Frauen, ehrt eure Männer. Ich möchte heute Abend eigentlich nicht so praktische Tipps geben zur Ehe, nur den einen. Den hat mir mein Götti an unserer Hochzeit mitgegeben, mein Patenonkel. Und ich habe den auch sehr beherzigt und umgesetzt. Mein Patenonkel hat gesagt, mach es wie ich. Die wichtigen Entscheide in deinem Leben, die fällst du als Mann. Und die weniger wichtigen deine Frau. Ich bin gut gefahren über Jahre, Jahrzehnte. Es hat nie eine wichtige Entscheidung gegeben. Nein, das war... Dann ist natürlich ein Witz. Aber er sagt ja eigentlich, hey, die Frau ist weise. Also höre auf deine Frau, besagt dieser Witz. Und wenn wir genau hinschauen, was sagt hier Petrus? Also wir sind immer noch beim Frieden in der Familie. Wir müssen das ja irgendwie verstehen, weil wir haben gesehen, Paulus ist sehr weise. Es stimmt nicht, dass er so ein Macho Männerbild vermittelt, auch Petrus nicht, aber weshalb spricht er von diesem schwächeren Gefäß? Ihr wisst, manchmal wird gesagt, ein dünnwandiges Gefäß ist schon kostbarer. Also damals in der Zeit von Jesus, könnt ihr diesen Vortrag von Johannes Hartl hören über die Kunst, eine Frau zu lieben. Also ein plumpes Tongefäß ist weniger wert als ein dünnes, zerbrechliches Glasgefäß. In der Antike sowieso. Das ist ein Aspekt, aber wenn wir jetzt mal bei diesem Wort schwach sind, es hat mich wirklich interessiert, ist schwach immer negativ? Also wieso sagt Petrus, es ist das schwache Gefäß, die Frau? Und wenn wir nachschauen, wie dieses Wort verwendet wird, ja, es kann Kraftlosigkeit sein, kraftlos, aber es bezeichnet auch den Menschen, an und für sich. Paulus sagt einmal, Mensch, Fleisch und Schwäche im gleichen Vers, im Römerbrief. Und er zeigt, eigentlich ist es der Zustand von uns Menschen. Und eigentlich Schwäche im Sinn von, wir brauchen die Stärke von Gott. Es ist eigentlich ein Zugeben, ich bin bedürftig. Und in diesem Sinn ist es sehr positiv. Weil Paulus sagt auch, Jesus, also Gott hat gerade das Schwache erwählt, 1. Korinther 1 und 2. Korinther 12. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit. Also wenn er so schaut, ist genau dieser Begriff hier, ist eigentlich ein Kennzeichen von Stärke. Weil es ist unser Menschsein, das weiß, wir sind bedürftig, wir brauchen diesen Gott, der eingreift. Da könnten wir sagen, ist die Frau fast mehr Mensch, sagt er, fast als der Mann. Also man könnte es auch positiv sehen, weil sie eine tiefe Einsicht hat. Auch dieses empfangende Prinzip, oder die Frau empfängt, der Mann gibt, zeugt. Es ist ein großes Geheimnis. Aber eigentlich dieser Vers von Petrus, eben wir sollen, eigentlich sagt er Ehre, Verständnis, es geht eigentlich um Schutz. Also schützt natürlich jetzt der Mann, die Frau, aber es geht im ganzen Thema hier Ehe, es geht um Schutz. Und wir haben noch kurz gesprochen, Christine und ich, es ist natürlich jetzt ein Thema, ihr spürt in der Bibel ist diese Polarität der Geschlechter, dieses Miteinander von Mann und Frau ist heilig. Und es ist ein Bild von uns Menschen und Gott. Und das ist nicht nur in der Bibel so, das ist in allen Religionen so. Also es ist auch so im Islam, im Judentum und nicht nur in den monotheistischen Religionen, auch in den östlichen Religionen, denkt an Yin-Yang und so weiter. Immer dieses Miteinander. Und das ist etwas Heiliges. Und wir sind in einer Gesellschaft, da gibt es verschiedene Modelle des Zusammenlebens. Und es wird jetzt viel mit Schutz argumentiert. Oder brauchen Minderheitenschutz. Und wir sind dafür, jeder Mensch braucht Schutz, dafür ist der Staat da, klar. Aber gerade im Hinblick jetzt auf diese Abstimmung, die ansteht am 9. Februar, die Frage ist, wer braucht mehr Schutz? Also haben die Minderheiten nicht schon genügend Schutz mit den aktuellen Gesetzen? So argumentiert die Allianz. Eigentlich zurzeit braucht fast die Ehe mehr Schutz. Also ich glaube, wir wissen es nicht genau, es ist ein bisschen Grauzone juristisch, was ist bei einem Ja, aber es gibt Gutachten, dass die Verbreitung von biblischem Gedankengut eingeschränkt werden könnte, oder? Im Namen des Schutzes von Diskriminierung. Und das ist wiederum eine Diskriminierung eigentlich der Ehe, unserer alten Werte. Und darum, ich finde das super, dafür ist die Allianz da. Die Allianz Schweiz hat ein geniales Papier ausgearbeitet. Wir sehen da auch noch die nächste Folie. Gegen Hass, das will ich nochmal sagen, wir sind nicht gegen irgendjemanden, wir sind gegen Hass, aber wir sind auch für Meinungsfreiheit. Und ich glaube, dass die Allianz eine gute Wahlempfehlung durchgegeben, dass wir Nein stimmen am 9. Februar. Es wird ein bisschen politisch, aber Gottes Wort ist, eigentlich Calvart hat gesagt, es gibt keine unpolitische Predigt, weil Gottes Wort immer praktisch ist. Also es zielt immer in die Praxis und letztlich in unser Leben außerhalb der Kirchenmauern. Letztlich unser Sein im Staat, unser Leben, wir sind nicht Bürger zweier Welten, wir sind als Christ im Leben. Und deshalb, und dafür, ich glaube, da können wir auch beten heute Abend. Das ist ein Thema, nicht nur heute auf dem Programmheft, sondern Friede, auch in der Ehe, überhaupt die Ehe in diesem Jahr. Dann noch das Letzte, Frieden in der Großfamilie der Gemeinden. Also da steht im Büchlein kein Vers für heute, aber nehmen wir Epheser 2, Vers 14. Ich glaube, der bringt das auf den Punkt. Mit diesem Shalom. Er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Er ist unser Friede. Wieder wie beim ersten Punkt, wir können es nicht machen, sondern Jesus ist unser Friede. Und was heißt das? Er hat aus beiden eines gemacht. Hier meint er aus Juden und Nichtjuden. Also es gibt nur noch eine Kirche. Also Kirche, es gibt dieser messianische eine Mann. Also Paulus sagt, es ist wie ein Mann. Wer an Jesus glaubt, aus den Juden und aus den Nationen, Jesus macht alles eins. Und ich glaube, wenn wir zurückgehen zu dieser Urspaltung, dann sind wir auch wieder in dieser Ganzheit. Und in der Kirchengeschichte gab es verschiedene Spaltungen, aber das war die erste. Und wenn Gott diese erste Spaltung zwischen Juden und Nichtjuden heilen kann, dann kann er uns zusammenfügen aus allen Denominationen und wo es auch immer Trennungen gab und neue Gefäße. Spaltung ist ja auch nicht immer schlecht. Aber wie Andreas schon gesagt hat, Jesus hat nur eine Braut. Er hat nicht die Braut der Reformierten, der Katholiken und der Freikirchler, sondern er hat nur eine, nämlich uns zusammen. Wenn er auf Winterthur schaut, da gibt es nur diese eine Kirche von allen Gläubigen. Diese eine Braut. Wir sind ja eins in ihm. Und wenn wir jetzt auch fürs Gebet oder diese Prinzipien anwenden möchten von heute Abend. Das erste wäre so diese innere Gestilltheit, die Liebe. Ich glaube, wenn wir selber wissen, in der Landeskirche ist es ein bisschen einfacher, finde ich, da gibt es so Einzugsgebiete. Das ist unsere Parochie und dieses Quartier haben wir, dieses die anderen. Und wir wissen so, da können wir wirken. Bei den Freikirchen ist es so ein bisschen überlappend, aber schnell kommen uns nämlich auch diese Gedanken von Eifersucht oder weshalb die und was machen die und wir machen es schlecht und so weiter. Aber wenn wir wissen, es ist gut, wie wir sind und wir haben eine Gabe und wir bringen diese Gabe ein und wir sind gewollt, wir haben etwas, dann können wir auch auf den anderen zugehen. Oder auch in den Landeskirchen, es wird ja immer mehr jetzt zusammengearbeitet, auch über Gemeindegrenzen hinweg, sagt vielleicht die eine Gemeinde, wir haben gute Kinderarbeit, ihr habt gute Seniorenarbeit. Und wir ergänzen uns. Wir sind nicht gegeneinander, nicht in Konkurrenz, sondern in Ergänzung. Und das wäre das Zweite. Und ich glaube, das ist auf alle Gemeinden anwendbar, wenn wir merken, es gibt Schätze, da gibt es vielleicht eine Gemeinde mit super guter Musik, die machen CDs, aber eine andere Gemeinde ist unglaublich sozialdiakonisch und hat geniale Projekte für Ausländer. Oder dann gibt es Gemeinden mit guter Kinderarbeit. Ich kenne eine Gemeinde, die macht super Kinderwochen. Und ich glaube, wenn wir diesen Blick haben, dann beginnen wir einander wirklich zu lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann sehen wir die Ergänzung. Ich kann nur kurz ein paar Streiflichter aus meinem Leben erzählen. Ich war Organist bei den Katholiken, so im Studium. Und ich habe das so schätzen gelernt. Doch es gibt eine Ehrfurcht und eine Substanz in der katholischen Kirche, die hat mich zutiefst beeindruckt. Auch zum Beispiel zu sehen, die sind aufgestanden, wenn die Bibel reinkam. Oder auch die Bedeutung des Abendmahls. Und dann natürlich, ich komme selber aus der evangelischen Tradition, die finde ich sowieso genial. Jeder Schatz ist überall ist unterschiedlich. Aber diese Klarheit oder auch die Schlichtheit. Und dann gibt es im freikirchlichen Bereich so viele Schätze. Und die einen stehen so fürs Wort, dann gibt es andere, die stehen so fürs Gebet. Es gibt wirklich geniale sozialdiakonische Projekte. Ich war in Basel in einer Freikirche während des Studiums, ich Zeit hatte mit dabei. Die sind in die Auffanglager gegangen zu den Asylanten und nur die Polizei und diese Gemeinde hatte Zugang. Aber das war unglaublich, dieser Einsatz. Aber wenn wir schauen, oder auch heute Abend, aus welcher Gemeinde kommst du und erzähl mir, wo sind die Schätze von deiner Gemeinde, dann sehen wir diesen Reichtum des Leibes Christi. Und mich begeistert das. Ich finde das ist so spannend. Dann sind wir nicht mehr gegeneinander, nicht eifersüchtig, sondern füreinander, in Ergänzung. Und das Letzte, Schutz. Wir haben es gesehen, da bei Mann und Frau. Ich lese gerne diese theologischen Wörterbücher. Vielleicht sind deshalb meine Predigten so langweilig. Nein, lassen wir das. Wir hatten früher einen Dozent, der hat gesagt, ihr werdet sehen eines Tages, diese Wörterbücher, das sind die spannendste Vorbereitung auf einen Input. Ich muss sagen, hat was. Ich bin nämlich wirklich diesem Wort der Schwachheit nachgegangen. Und über das Alte Testament im Griechischen gibt es eine Verbindung zum Wort stolpern. Also stolpern, oft wenn stolpern steht im Hebräischen, kommt auch diese Schwäche. Und ich habe so gedacht, wenn wir das sehen würden, dass Gott dort besonders dabei ist, wo wir stolpern, wenn wir diese Korintherstelle anwenden darauf, was für eine Einsicht. Wenn wir heute Abend jetzt beten füreinander, wo bist du gerade am Stolpern? Persönlich, vielleicht in der Familie oder in der Gemeinde. Oder gegenseitig, wenn wir denken, dort, wo eine Gemeinde am Stolpern ist, vielleicht gibt es dort einen besonderen Schatz, dass sich Gott ganz besonders zeigt in dem. Weil Gott kann sich dort besonders verherrlichen. Weil es dort seine Stärke ist, die durchbricht. Das sind so ein paar Gedanken und jetzt möchten wir ins Gebet gehen. Ihr könnt auch dieses Material mitnehmen beim Ausgang dann, die Heftchen für die Allianz und diese Zettel, wo diese Woche gebetet wird. Gerade wer in Winterthur wohnt, schaut doch mal nach. Auch all diese Quartiergebete, was es da an Schätzen zu entdecken gibt in dieser Woche. Ich habe gedacht, ich bete zu Beginn einfach nochmals für dieses innere Gestilltsein von uns allen. Die Liebe auch füreinander und dass wir dann kleine Grüppchen machen. Wir haben noch etwa eine Viertelstunde Zeit. Bei uns geht es meistens so bis 8:45, 20 nach. Wenn ihr gehen müsst, könnt ihr gehen. Wenn ihr noch Zeit habt, dann fände ich schön, wenn wir so Grüppchen machen könnten, zu zweit, zu dritt und beten füreinander. Ganz praktisch für die eigene Familie. Vielleicht brauchen wir Shalom. Und Shalom heißt ja nicht nur Frieden, sondern Shalom heißt auch ganz sein, gefüllt sein. Und betet doch, wo gibt es einen Mangel? Und wo brauchen wir jetzt wirklich etwas? Ergänzung. Für euch persönlich. Jerusalem ist diese große Stadt des Königs, aber es ist auch die Erfüllung von allem. Und dann beten wir auch für die Gemeinden. Sagt doch Anliegen, wo wir füreinander beten können, wo wir gerade am Stolpern sind, wo auch wir wo wir Ergänzung brauchen, Hilfe, wo Gottes Kraft durchkommen soll. Und auch für dieses politische Thema dieses Jahr, auch für unser Land, für die Schweiz. Ist das gut? Ja, Jesus, dann danken wir dir heute Abend auch für diesen Impuls, auch von dieser Allianz-Gebetswoche. Wir danken dir, dass wir wissen, international, Herr, es ist diese Woche, wo gebetet wird. Und in unserem Land, so viele Städte und Dörfer machen mit, haben sich eingeklinkt. Danke für jede Gemeinde in Winterthur, die mitbetet. Jeder Hauskreis, jedes von diesen Häusern, die sich geöffnet haben zum Gebet. Und danke, dass wir wissen, dass du der Friede bist. Und dass du uns Friede schenkst in den Gemeinden, zwischen den Gemeinden, in unseren Familien, auch untereinander, mit unseren Freunden, Verwandten, Nachbarn. Aber Herr, du weißt, letztlich, du bist der Friede und letztlich können wir nur von deiner Liebe gestillt sein. Und danke, dass du uns nicht einfach sagst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus, dass wir irgendwie selber Liebe aus uns produzieren müssen, sondern danke, dass am Anfang du stehst, deine Liebe. Und danke, dass wir jetzt nochmals an diesem Abend wie hineingreifen dürfen. Wirklich nochmals in deine Liebe, in diese Substanz von dir und dass unsere Herzen heute Abend sich nochmals ausstrecken können und gestillt werden von dir. Danke, Jesus. Und danke, Heiliger Geist, dass du heute Abend nochmals kommst und unsere Herzen erfüllst mit dieser Liebe, nicht nur zu uns, sondern zueinander. Jesus, zu unseren Freunden, auch zu den anderen Gemeinden. Herr, dass du uns diese Liebe schenkst, dass wir die Schönheit sehen in deinem Leib. Dass wir auch auf das schauen können, was andere haben und wir nicht haben, und nicht eifersüchtig sein, sondern uns freuen daran und sagen, so toll, dass ihr das habt. Wir wollen lernen von euch. Und danke für diese Woche und dass wir voneinander lernen dürfen. Amen. Also wenn ihr nicht beten wollt, müsst ihr nicht, aber sonst würde ich vorschlagen, dass wir uns einfach formieren und die Zeit noch nützen zum Gebet.